Sie hatte mitbekommen, dass es da irgendwo ein Dorf gab, wo es scheinbar keine kranken Menschen mehr gab. Ich sage mitbekommen, weil sie nicht hören konnte. Sie hat nie etwas hören können. So geboren, so aufgewachsen, zu einer Zeit, wo es keine Operation gab, wo es Hörgeräte nicht gab, wo es auch die Sprache der Stummen nicht gab. Und ihr ganzes Leben musste sie damit ringen, dass sie diese Behinderung hatte. In einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo so etwas ein Zeichen der Sünde war. Ein Zeichen davon, dass irgendetwas in deinem Leben oder im Leben deiner Familie, deiner Eltern schiefgegangen ist. Und mit dieser Last ist sie aufgewachsen. Aber immer öfter bekommt sie mit, dass es scheinbar dieses wunderbare Dorf gibt, in dem ein Mann wohnt, der die Macht hat, Menschen zu heilen. Und obwohl es nicht ihr Volk ist, sie ist aus dem Norden, aus dem weiten Norden, sie ist nicht Jüdin, aber ihre Hoffnung und auch ihre Verzweiflung bringt sie dazu, jemanden zu finden, der sagt, ich gehe mit dir. Und sie begibt sich auf die Reise nach dem Süden in der Richtung eines kleinen Dorfes, wo es keine kranken Menschen mehr gab. Auf dem Weg dahin merkt sie, dass andere, die auch mit Krankheiten kämpfen, mit Behinderungen durchs Leben ziehen, dass scheinbar eine Gruppe Menschen sich bildet. Einige können nicht sehen und werden geführt. Andere können nicht gehen und werden getragen. Andere manchmal scheinen so stark zu sein, dass 5, 6, 7 Männer sie nicht halten können. Die Bibel sagt, dass es Gelähmte, Stumme, Taube, Besessene, Mondsüchtige gab, die sich in diese Richtung begeben, um Jesus zu finden. Und deswegen bildet sich eine Gruppe, die von außen her gesehen eine Gruppe der Verfluchten war. Eine Gruppe der Menschen, die nicht reinpassten, die nicht in das Theologische, in das Soziale reinpassten. Und es werden immer mehr. Bis sie mitbekommt, denn sie kann ja nicht hören, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie da sind. Und siehe da, eine große Volksmenge, eine riesige Volksmenge bildet sich an einem Platz. Es bewegt sich nicht mehr. Man wartet jetzt in einer Schlange, um endlich diesen Mann zu treffen, der die Macht hat, Menschen zu heilen. Und obwohl sie nicht hören kann, kann sie gut sehen. Und sie sieht Menschen, die sie überholt hat, die damals nicht gehen konnten, getragen werden mussten. Auf einmal sieht sie diese Menschen und sie tanzen. Sie sieht Menschen, die geführt werden mussten, weil sie blind waren, die plötzlich ohne Hilfe umhergehen dürfen. Und aus der Mischung von Verzweiflung und Hoffnung wird immer mehr Hoffnung und immer weniger Verzweiflung. bis endlich es ihre Zeit gekommen ist. Und sie sieht diesen Mann und er lächelt. Ich kann mir Jesus nicht vorstellen als eine Person, die bei so etwas Wunderbarem ernste Miene macht. Das geht nicht. Er freut sich mit. Er freut sich, dass er diese Last von Jahren, manchmal eine lebenslange Last, dass er sie erleichtern darf. Und sie sieht ihn jetzt. Und auf einmal hört sie zum ersten Mal. Und das Erste, was sie hört, ist seine Stimme. Und seine Stimme ist fantastisch. Sie möchte diese Stimme nie mehr verlieren. Seine Stimme ist mächtig, aber auch ruhig. Die Stimme eines Mannes, der weiß, was er tut. Die Stimme einer Person, die so sehr liebt, dass es keine Grenzen hat. Das Erste, was sie hört in ihrem ganzen Leben, ist die Stimme von Jesus. Was soll sie jetzt mit ihrem Leben machen? Was soll jetzt geschehen? Das ganze Leben war darauf ausgerichtet, mit dieser Behinderung, die sie jetzt nicht mehr hat, umzugehen. Aber Jesus, er spricht, er berührt. Er lacht, er lächelt. Und keiner, nicht nur sie, keiner möchte weg. Und der Bibeltext sagt uns, dass nachdem alle geheilt wurden aus dieser Volksmenge, aus dieser Mischung von Menschen, die von verschiedenen Plätzen kommen, seien sie Juden oder Heiden, egal. Was sie verband, war, dass sie krank waren und jetzt geheilt wurden durch einen Mann, Jesus. Und sie möchten länger da bleiben, sie möchten mit ihm verweilen. Und er sagt, ich gehe jetzt auf die Höhe. Und er geht auf die Höhe mit seinen Jüngern und die anderen, die sagen, ey, ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Leben machen soll, aber dieser Mann, den möchte ich kennenlernen. Und sie folgen ihm. Matthäus 5, Vers 1 sagt das Folgende. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, und ich sage frei, auf die Höhe, und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Diese Frau, die jetzt seine Stimme gehört hat und nie wieder ohne diese Stimme auskommen möchte, hört die nächsten Worte. Der Text sagt uns, er öffnete seinen Mund und lehrte sie und sprach. Und einige von euch kennen das, was jetzt kommt, nicht wahr? Was kommt jetzt? Matthäus Kapitel 5, die ersten Verse, was kommt jetzt? Die Seligpreisungen. Vielen Dank, Marcio. Selig sind die, die geistlich arm sind. Boah, ist das nicht eine tolle Art und Weise, vielleicht die bekannteste Predigt für uns, auf jeden Fall bekannteste Predigt, anzufangen. Selig sind sie, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich gehört ihnen. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und diese Frau und alle anderen, die hören die Wörter Jesu und es füllt sie mit Freude. Und mit Frieden. Es geht weiter. Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich mache hier ganz kurz Pause. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Musik mögt. Ich liebe Musik. Großer Fan. Und es gibt gewisse Musiker oder Sänger oder was auch immer, auf, ich freue mich wirklich, wenn die mal ein neues Album rausbringen. Und wenn die dann mir so einen Teaser geben und sagen, so in 2 Wochen kommt was Neues. Manchmal trage ich es mir sogar im Kalender ein, damit ich am selben Tag mir das anhören darf. Ich weiß nicht, ob euch das ein bisschen so ergeht. Mir ergeht das oft so. Es gibt aber auch Musikalben, die älter sind, die ich jetzt schon mehrere Male gehört habe, wo es aber an einem Tag anders zu mir spricht, obwohl ich den Inhalt schon so gut kenne. Letzte Woche war ich beim Konzert von einem Chor, einem sehr kleinen Chor, Madrigal, Watches 8, und die haben ein Lied gesungen, das ich schon sehr gut kenne. Es heißt Vincent. Es ist ein Lied über Van Gogh. Könnt ihr euch später angucken? Nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Ich weiß, mehrere von euch haben Earbuds, nicht jetzt. Aber an dem Abend hat es anders zu mir gesprochen. Ist es euch mal passiert, dass etwas, was richtig bekannt ist, anders klingt oder dich anders trifft, auch wenn es theoretisch schon so alt ist? Und in der Bergpredigt, ja, ich würde mal sagen, das ist so die Predigt. Und theoretisch habt ihr schon vielleicht hunderte Predigten über die Bergpredigt gehört. Und diese Frau, die jetzt diese Wörter Jesu hört zum ersten Mal, sie ist einfach entzückt von der Schönheit der Worte. Aber vielleicht sind die Worte noch nicht ganz so klar. Vielleicht versteht sie noch nicht richtig, was meint er damit. Es ist einfach schön. Und manchmal ist Musik oder irgendetwas einfach schön, auch wenn man es nicht richtig versteht. Es passiert mir oft. Ich bin eher musikorientiert und den Text, ja, vielleicht beim 10. Mal passe ich da auf. Das ist bei mir normalerweise der Fall. Und vielleicht denkt ihr jetzt auch, oh, Bergpredigt, nochmal. Das ist kompliziert. Was wird denn daraus? Und dann eine ganze Serie. Aber diese Frau hört weiter. Und sie hört, selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die hungern. Selig sind die Dürsten. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die reines Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Es ist so schön. Aber vielleicht versteht sie nicht ganz, was das heißt. Es ist was ganz Neues für sie. Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die, und da fängt es an, komisch zu werden, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich gehört ihnen. Er geht weiter. Selig seid ihr, wenn auch die Menschen um meinetwillen euch schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden, sofern sie damit lügen. Das, was so schön anfängt, geht in eine Richtung, die nicht vorhersehbar ist. Konnte Jesus nicht dabei bleiben, nur Schönes zu sagen? Konnte Jesus nicht einfach sagen, ich werde jetzt euch die schönsten Sachen erzählen und dann werdet ihr vom Ideal meines Reiches erfüllt werden. Und danach können wir weitersehen. Es gibt im Reich Gottes und es gibt in Jesus immer eine Spannung zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit. Das Ideal erscheut sich nicht davor, das Ideal mitzuteilen. Und dieser erste Kapitel von der Bergpredigt geht genau in die Richtung. Jesus redet jetzt von fröhlich sein und getröstet sein, wenn ihr verfolgt werdet. Das passt doch nicht. Warum soll ich verfolgt werden? Muss das denn sein? Denn so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, oh, und das ist so hart. Warum muss Jesus es so schwierig machen? Ich bin gerade geheilt worden, du bist gerade geheilt worden. Unser Leben hat sich verwandelt durch diese Heilstat von Jesus. Und jetzt möchten wir ihn besser kennenlernen, wir möchten ihm folgen, aber es steht da, dass es nicht einfach sein wird und dass vielleicht ich nicht reinpasse. Denn er setzt einen Standard, der so hoch ist, dass keiner dem gerecht werden kann. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht im Himmelreich kommen. Wer kann? Wenn das der Maßstab ist, wenn die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht genug ist und die sind bekannt dafür, dass sie sehr gerecht sind, dass sie es ernst meinen mit dem Wort Gottes. Wenn deren Gerechtigkeit nicht genug ist, welche Chance habe ich oder hast du? Es gibt immer, immer eine Spannung in Jesus und in der Bibel zwischen dem, was das Ideal ist, und die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit. Jesus sagt jetzt 6-mal hintereinander, ihr habt gehört. Und Udo und Radovan werden in den nächsten Wochen mehr darüber erzählen. Ihr habt gehört. Und er sagt dann etwas, was der Standard ist für die Gesellschaft. Ihr habt gehört, dass wer X macht, Y passiert. Ich aber sage euch, und wenn ich die Bibel geschrieben hätte, hätte ich gesagt, oh, jetzt kommt Jesus und umarmt uns und sagt uns, diesen Anspruch habe ich nicht. Ich mache es leichter für dich. Ich werde dich richtig so kuscheln. Sie sagen, ja, das ist nötig. Ich aber sage euch, das Problem ist, das ist nicht das, was passiert. Jesus haut noch einen drauf. Jedes Mal. Ich sage euch, wenn du die Frau eines anderen nimmst, dann hast du die 10 Gebote übertreten und deswegen sollst du sterben. Was sagt Jesus? Nee, ist nicht mehr so wichtig. Ist das, was er sagt? Er macht es noch schwieriger. Er meint, es ist nicht nur die Tat. Wenn du denkst, bist du schon weg. Ihr habt gehört, wenn du deinen Mitmenschen tötest, oh, dann bist du wirklich dran. Ich aber sage euch, wenn du ihn ein Idiot nennst, denn es ist genau so schlimm. Anstatt den Anspruch niedriger zu machen, erhöht ihn Jesus um ein Vielfaches. Jedes Mal, wo er sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch, wird es schlimmer. Und ganz am Ende, ich meine, er sagt ja, wenn dich einer schlägt, er sagt, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich einer schlägt, andere Backe. Wenn dich einer zwingt, eine Meile zu gehen, geht 2. Liebt eure Feinde. Ich meine, was für eine verrückte Geschichte ist das denn? Er soll doch der kuschelige, liebe Jesus sein. Und auf einmal ist er strenger als die Pharisäer. Und ganz am Ende sagt er das Folgende. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn vorher vielleicht jemand gesagt hat, ach ja, also gerechter als die Pharisäer, das packe ich. Wenn einer so verrückt war, jetzt hat er keine Chance mehr. Er sagt, ihr müsst so vollkommen sein wie mein Vater im Himmel. Und über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, haben Menschen diesen Text genommen, haben gesagt, so jetzt müssen wir uns richtig anstrengen, damit wir diesem Anspruch gerecht werden, damit wir Mitbürger des Reiches Gottes sein dürfen. Aber darum geht's hier nicht. Darum geht's hier gar nicht. Jesus ging es darum, uns zu sagen, dass keiner von uns es verdient, in seinem Reich zu leben. Wir haben keine Chance, auch wenn wir uns das manchmal einbilden. Das Schöne aber ist, dass er diesen Kapitel 5 vor oder nach der Heilung mitgeteilt hat. Was meint ihr? Alle wurden vorher geheilt. Er hat nicht gesagt, hey Leute, das ist der Anspruch, das ist der Standard. Wer da reinpasst, diese Person werde ich heilen. War das seine Vorgehensweise? Absolut nicht. Jesus heilt, Jesus hilft und hilft uns dann später zu sehen, dass wir nichts verdienen, aber dennoch alles bekommen. Nicht, weil es mein Verdienst ist, sondern weil er es aus Gnade und Barmherzigkeit schenkt. Das Vollkommensein, das Gerechtsein, diesen Standard, den können wir nicht gerecht werden. Das ist nicht Teil unseres Lebens. Das soll auch keine Ausrede sein, um zu sagen, oh, jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Denn sonst wäre die Bergpredigt hier vorbei. Ist sie aber nicht. Es gibt Kapitel 6 und Kapitel 7, das wir zusammen auch in der Zukunft auch mit angucken möchten und davon lernen wollen. Aber ganz am Anfang ist da eine große Spannung zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit. Und dass wir alle im selben Boot sind. Aber Spannung ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Es gibt Spannung in unserem Leben. Wir können manchmal so tun, als ob alles perfekt wäre. Aber in der Wirklichkeit ist unser Leben in sich verspannt. Es ist ein komplexes Leben, das wir führen. Es gibt keine einfachen Antworten für die schwierigen Fragen. Aber diese Spannung treibt uns weiter. Konflikte und Spannung benutzt Gott, um uns in Richtung seines Reiches mitzunehmen. Heute feiern wir zusammen die Ergebnisse durch den Heiligen Geist von Spannung, die uns nach vorne getrieben hat, anstatt uns nach hinten fallen zu lassen. Und das ist eine Feier, die wir immer feiern müssen. Eine Feier, die wir jeden Tag, jeden Sabbat in unserem Leben nicht für einfache Antworten sich irgendwie einholen zu lassen, sondern die Spannung des Textes, des Lebens und des Lebens mit Gott mitzunehmen. Ich möchte euch einladen, euch die Bergpredigt vielleicht aus dieser Sicht anzugucken. Eine Einladung Gottes, besser zu sein, aber von vornherein zu wissen, dass wir den Ansprüchen, die theoretisch notwendig wären, nicht gerecht werden können. Das ist eine Einladung für mich, aber auch an uns, dass wir diesen Fokus bekommen. Und in diesem Moment möchte ich euch einladen, in diese Richtung zu beten. Lieber Herr, hilf mir mit den Spannungen des Lebens, mit den Konflikten des Lebens in deinem Sinne umzugehen, so wie wir es erleben, auch in der Bergpredigt mit Jesus. Und ich hoffe, ihr könnt dieses Gebet auch mit mir sprechen. Und ich lade euch jetzt ein, mit mir zu beten. Lieber Vater, in diesem Moment befinden wir uns in deiner Gegenwart. Du hast schon viel in unserem Leben verursacht. Manchmal vergessen wir es. Manchmal vergessen wir es, dass wir von dir geheilt wurden, dass wir von dir angenommen wurden, so wie wir waren, mit unseren Fehlern, mit unseren Problemen. Manchmal vergessen wir, dass wir niemals deinen Anspruch gerecht werden können. Dass es nur durch Jesus, unseren Bruder, unseren Erlöser, nur durch ihn ist es möglich, dass wir dieses Leben mit dir leben dürfen, dass wir dein Reich erleben dürfen. Lieber Vater, erinnere uns daran, dass wir alle in gewissen Momenten, aber auch in Bereichen unseres Lebens weiterhin deiner Gnade und Barmherzigkeit bedürfen. Und wir bitten dich, hilf uns, nicht nur für Gnade für uns zu beten, sondern auch mit einem gnädigen und barmherzigen Auge durchs Leben zu gehen. Dass wir es zulassen, dass auch schwierige Fragen gestellt werden, aber am Ende, dass wir die Sicherheit und die Gewissheit haben, dass wir in diesem Leben imperfekte Zeugen deines Reiches sind. Und in diesem Moment, lieber Vater, bete ich, dass dein Segen über uns kommen mag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.